Und wir haben heute als Predigtext in unserer Landeskirche noch einmal einen Abschnitt aus diesem ersten Korintherbrief, Kapitel 15, wenn Sie es in Ihrer Bibel mitlesen wollen, 1. Korinther 15, von Vers 12 bis Vers 20. Wenn aber von Christus verkündigt wird, dass er von den Toten auferstanden ist, wie sagen dann einige unter euch, es gibt keine Auferstehung der Toten? Gibt es keine Auferstehung der Toten, so ist auch Christus nicht auferstanden. Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich, ist auch euer Glaube vergeblich. Wir würden dann auch als falsche Zeugen Gottes dastehen, weil wir gegen Gott bezeugt hätten, er habe Christus auferweckt, den er nicht auferweckt hätte, wenn doch die Toten nicht auferstehen. Denn wenn die Toten nicht auferstehen, so ist auch Christus nicht auferstanden. Ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. So sind auch die, die in Christus entschlafen sind, verloren. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die Elendesten unter allen Menschen. Nun aber ist Christus von den Toten auferstanden als Erstling derer, die entschlafen sind. Herr, befestige unseren Glauben heute durch dein Wort. Amen. Da hat es vor einiger Zeit ein großes Rumoren gegeben in einer württembergischen Kleinstadt. Da war über Nacht auf dem Friedhof eine große Gräberschändung geschehen. Eine ganze Reihe von Grabsteinen war umgestürzt und man hat dann zuerst lang mit der Kriminalpolizei gerätselt, was da wohl dahinter stecken könnte. Linksradikale, Rechtsradikale, wer war das wohl? Am Ende kam es heraus, dass es nur der überpflichteifrige Friedhofsvorsteher war. Der hat sich an eine alte Vorschrift erinnert und dort stand, dass er von Zeit zu Zeit sich zu überzeugen habe, ob die Grabsteine alle auch fest in der Verankerung stehen. Und da hat er dann so lange gerüttelt, bis eine ganze Reihe der Grabsteine umgeworfen wurden. Man hat dann damals versucht, diesem übereifrigen Angestellten zu erklären, dass man das natürlich mit der nötigen Kraft bei so ziemlich jedem Grabstein schaffen kann, ihn aus einer Verankerung herauszureißen. Aber der arme Mann war ziemlich verlegen. Aber das erinnert mich an das, was ja gegenwärtig geschieht. Man hat so manche Werte des Lebens, nehmen Sie nur Wahrheit, Reinheit, Vaterlandsliebe oder was Sie nehmen wollen, Ehre die Eltern, und nun können Sie alle diese Werte aus Ihrer Verankerung herausreißen, wenn Sie nur die nötige Gewalt anwenden und nur genügend brutal dabei zu Werke gehen. Was ist in den letzten Jahren nicht alles an Grundwerten unserer Gesellschaft aus der Verankerung gerissen worden und umgestürzt worden? Es geht auch so weit, dass man natürlich die Grundbestandteile des evangelischen Glaubens auch durch eine Rüttelprobe unterziehen kann und sagen kann, wie ist denn das? Ist das wirklich stabil? Hält denn die Auferstehung Jesu? Nicht anders verstehe ich die große theologische Diskussion, die um die ganze Echtheit und Wahrheit der Bibel geführt wird. Wie ist das denn mit den Wundern Jesu? Ist er wirklich der Gottessohn? Und ist er wirklich leibhaftig aus dem Grab auferstanden? Da gibt es ja keine Beweise, die uns hier weiterhelfen könnten. Da gibt es nur das Zeugnis und nun kann man an diesem Zeugnis rütteln und schieben. Und sieh da, auch das lässt sich aus seiner Verankerung herausreißen. Und wir sind dann heute am Ostertag zusammen als Leute, die sich damit beschäftigen müssen. Wie ist denn das, wenn also das anders zu verstehen wäre? Wenn das also vielleicht heute interpretiert werden müsste, wie man so sagt. Also, das muss man in einem bestimmten Sinn nicht so buchstäblich verstehen, sondern in einem übertragenen Sinn. Es ist uns eine Hilfe, dass uns Paulus damals schon ganz am Anfang der ersten Gemeinde eine Hilfestellung gegeben hat. Wie man hier einmal sich grundsätzlich Rechenschaft geben muss. Allerdings war die Sachlage damals etwas anders. Es gab in der ersten Gemeinde, auch in Korinth, noch keine Leute, die die Auferstehung Jesu in Zweifel gezogen haben. Das war ja gar nicht möglich. Denn da lebten ja viel zu viele Zeugen. Paulus erwähnt sie in diesem Kapitel, diese 500, die noch leben. Das wäre so etwa, wie wenn heute einer kommen würde und sagen, einen Adenauer hat es noch nie gegeben und ein Hitler hat nie gelebt. Dann würden die Leute sagen, du spinnst, wir haben es doch mit eigenen Augen gesehen, wir sind doch die Augenzeugen. Eine Bestreitung der Auferstehung Jesu war zu Zeiten des Apostel Paulus nicht möglich. Aber es gab damals in Korinth ganz andere Späße, die man sich da gemacht hat. Man hat gesagt, Auferstehung der Toten, das kann ich mir nicht denken. Jesu Auferstehung wagte man nicht zu bezweifeln. Aber man hat gesagt, wir werden nicht auferstehen. Sterben ist eine völlige Sache. Die einen haben dann die Auferstehung Jesu umgedeutet in einen inneren Akt des mein Ich wird weiterleben oder irgendwie mein, da gibt's ein, das war damals so ein gnostischer Mythos, ein inneres Ich, eine Seele wird irgendwo aufsteigen und weiterleben, aber mein Leib ist tot, der wird ins Grab gelegt und damit ist diese Sache abgeschlossen. Andere haben dann die Auferstehung Jesu ganz abgetan und haben gesagt, die Auferstehung Jesu hat sich doch in meiner Bekehrung, in meiner Wiedergeburt ereignet, aber wenn ich sterbe, ist die Sache endgültig abgeschlossen. Es ging also beides Mal darum, die Auferstehung Jesu wohl stehen zu lassen, aber die Auferstehung der Toten zu leugnen. Damit fängt ja Paulus im Vers 12 an, wie sagen etliche von euch, es gibt keine Auferstehung der Toten. Und Paulus macht nun deutlich, wenn jemand seine eigene Auferstehung aus den Toten bezweifelt, dann muss er zwangsläufig auch die Auferstehung Jesu von den Toten bezweifeln. Die beiden hängen unlösbar zusammen. Und dann sagt Paulus, wenn man die Auferstehung Jesu von den Toten leugnet, das hat er damals noch nicht für möglich halten können, dass das mal kommt, wenn die geleugnet wird, dann fällt im christlichen Glauben alles und jedes weg. Alles und jedes hin. Dann wäre es am besten, wir würden heute noch den Betrieb dicht machen und uns auflösen. Paulus hat nicht viel gehalten davon, dass man sagt, ach, da steckt doch noch ein tieferer Sinn dahinter. Er hat gemeint, man soll dann so ehrlich sein und den Betrieb liquidieren und dem Roten Kreuz vermachen, oder da hat er uns keine Lösung hinterlassen. Aber er sagt, wenn Christus nicht auferstanden ist, mit der Begründung, es gäbe keine Auferstehung von den Toten, dann ist die Gemeinde Jesu im Innersten zerstört und unfähig. Und ich will das nun in 7 Punkten entfalten und Sie dürfen Ihre Bibel zur Hand nehmen und schauen, damit wir hier genau dem Paulus folgen und nicht meinen eigenen Gedanken. Das erste ist, dann wäre alle Predigt, 7 Punkte, dann wäre die Predigt, das erste, ein leeres Geplapper. Vielleicht denken Sie das, das mag auch oft zutreffen, dass unser Reden im Namen Jesu leer ist. Mit Predigt meint ja Paulus nicht nur das, was auf der Kanzel verkündigt wird, sondern auch das Wort, das Sie in einem Krankenbett sprechen, das Zeugnis, das Sie einem anderen Menschen sagen. Denn, da sagt Paulus, Vers 14, so ist unsere Predigt vergeblich, wenn Christus nicht auferstanden ist. Warum? Ist eine Predigt nicht eine geistreiche und interessante Überlegung über fromme Tatbestände oder über biblische Gedanken? Nein, würde der Paulus sagen. Eine Predigt ist doch nicht ein Volkshochschulvortrag. Ich schätze die Volkshochschule. Aber die Predigt hat einen ganz anderen Sinn. Die Predigt ist doch Proklamation des Königreiches Jesu. In der Predigt wird die Herrschaft Christi ausgerufen. Wie hat denn Jesus selber gepredigt? Kehrt um, tut Buße, bekehrt euch, das Himmelreich ist herbeigekommen. Jetzt ist er, der Herr, da und jetzt gibt's eine völlig neue Ordnung und ein völlig neues Leben. Wenn Sie zu Kranken kommen, dann ist das doch, wenn Sie im Namen Jesu dorthin kommen, dass Sie in der Gegenwart des auferstandenen Herrn Jesus Christus nun mit einem Kranken ein Gespräch führen und einen sehr äußeren Dienst tun, aber da soll doch etwas von der ewigen Welt Jesu anbrechen. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, was redet ihr dann noch? Was soll denn dann noch geschehen? Paulus hat etwa die Thessalonicher daran erinnert im Thessalonicherbrief, Kapitel 1, Vers 5, als ich da erzählte, wie er an diese Gemeinde zuerst kam und das Wort Christi dort verkündigt hat, Kapitel 1, Vers 5, das Evangelium kam zu euch nicht nur im Wort, sondern auch in der Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Hinter unseren Predigtworten muss doch der auferstandene Herr Jesus Christus stehen. Wenn er nicht auferstanden ist, dann ist das alles nur Gebabbel, Gebafel. Dann ist das leer. Dann sind das nur Hülsen, die Geräusch machen, aber dahinter steckt keine Kraft mehr. Das können Sie durch die Bibel hin verfolgen, dass das Predigtwort, das Wort des Zeugnisses, viel mehr sein will als nur eine grundgescheite Überlegung über biblische Zusammenhänge. Das Wort, das ich gesandt habe, sagt Gott in Jesaja 55, soll nicht leer zu mir zurückkommen, es soll tun, wozu ich es sende. Oder in Hebräer 4, dass das Wort Gottes schärfer sei als ein zweischneidiges Schwert, doch nicht, weil wir in politische Fettnäpfchen tappen oder weil wir die Predigt interessant machen müssen mit ein paar erzwungenen aktuellen Bezügen, sondern weil das Wort von der Herrschaft Jesu heute über Menschenherzen aufregend ist und bis ins Innerste unseres Gewissens hineinfährt. Und wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann ist das doch alles für die Katz. Dann hör doch auf mit dem Predigen, sagt Paulus. Das hängt an der Auferstehung Jesu von den Toten. Das Zweite, was Paulus sagt, dann ist euer Glaube vergeblich. Tut mir leid, dass ich heute am zweiten Feiertag das alles vom Negativen her zeigen muss. Und trotzdem finde ich, wenn man einmal diese Rüttelprobe macht und da probiert, wie steht denn das da, dann ist schon gut, dass man weiß, was alles hinfällt, wenn das fällt. Denn da kriegen wir erst einen Einblick, wie wichtig uns Jesus für unser Leben ist. Das Zweite also, das Paulus hier entdeckt, dann wäre unser Glaube vergeblich. Nun, gibt's ja sicher unter der evangelischen Christenheit heute viele Leugner der Auferstehung, der Toten, die sagen würden, der Glaube bleibt doch. Glaube heißt doch einfach, die Sache Jesu geht weiter. Welche Sache? Das ist ein verbreiteter Satz heute. Oder man glaubt, dass man Hoffnung haben kann. Ich werde heute immer stutzig, wenn ich in frommen Darbietungen lese, man darf Hoffnung haben, dann möchte ich immer fragen, warum darf man denn Hoffnung haben? So wie man heute die Kranken vertröstet, die doch keine Hoffnung mehr haben, ist das auch so ein billiger Spruch? Welche Hoffnung darf man haben? Was ist denn unser Glaube? Glaube heißt die Hoffnung nicht sinken lassen. Ach, welch ein Unsinn. Das heißt doch nicht Glaube, sondern ich glaube den Worten Jesu. Mein Glaube hat doch seinen Grund in Jesus. Ich glaube doch nicht, was in meinem Hirn an Ideen herumspuckt, sondern ich glaube, was er mir zu glauben zumutet. Was er spricht, das glaube ich. Ich glaube seinen Worten. Wie war denn das einst bei Abraham? Abraham hat doch nicht irgendwo fromme Flausen im Kopf gehabt, die er geglaubt hat. Er glaubte dem Wort des Herrn, es geschah nach dem Wort des Herrn, wie der Herr gesprochen hatte, also geschah es. Und darum ist es entscheidend wichtig, an Gräber nützt doch mir nichts, dass ich fromme Wünsche sage und da irgendwelche religiösen Ideen predige, sondern es geht um das, was ich im Angesicht des Todes predigen und verkündigen darf, das kannst du glauben. Jesus Christus hat gesagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Das glaubt mein Glaube. Christus hat gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Das glaubt mein Glaube. Einen anderen Grund gibt es nicht. Und dann wäre der Glaube vergeblich. Vergeblich und umsonst, eine Menschensache, eine Einbildung ohne Grund und ohne Inhalt. Und dann müssen wir mit Recht von Lehrformeln des Glaubens reden. Aber der Glaube gründet auf die Auferstehung der Toten. Drittens, dann wäre das Reden von Jesus ein Unfug. Paulus sagt, wir wären schamlose Betrüger. Wir würden nämlich den Leuten weismachen, Jesus wäre auferstanden, wir würden das als mythisches Bild stehen lassen. Dabei wäre ja Jesus gar nicht auferweckt. Und damit würden wir ja die Leute sogar noch irreführen und sie von Gott wegziehen. Denn wenn Gott Jesus nicht auferweckt hat, warum brauchen wir dann so ein mythisches Bild? Wir würden dastehen als falsche Zeugen, die wieder Gott bezeugt hätten, er habe Christus auferweckt, den er ja gar nicht auferweckt hätte. Paulus war Israelit. Und er war dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs verpflichtet. Er hat von Jugend an das Zeugnis von Jesus gehasst. Da sagt er, da wird ja was anderes reingebracht. Es gibt einen Gott und keinen anderen. Und da erzählen die Christen vom Sohn Gottes. Und es war die Bekehrung seines Lebens, als er vor Damaskus erkannt hatte, Jesus Christus hat dem Tod die Macht genommen. Er ist auferstanden, hat das Grab hinter sich gelassen. Und das war sein neuer Glaube, dem er sich verpflichtet wusste und dem er gehörte. Und für ihn war das eine ganz große Not, dass er immer mit seinen jüdischen Volksgenossen zusammenstieß, die sagen, es gibt nur einen Gott im Himmel. Sie wissen gar nicht, wie brisant diese ganze Diskussion werden wird, je mehr wir mit dem Islam begegnen. Der Islam unter der neuen Symbolfigur eines Khomeini wird uns wieder im absterbenden christlichen Abendland sagen, es gibt nur einen Gott, den einen Gott. Und unser Zeugnis wird sein, ja, aber Jesus Christus von den Toten auferweckt. Der Islam bestreitet nicht, dass Jesus Christus gelebt hat, aber er bestreitet die göttliche Stellung Jesu. Und da sagt Paulus, merkt ihr denn nicht, wie es da nicht so sein kann, dass man sagt, wir haben alle doch noch den gleichen Glauben. An dieser Stelle geht es um den Grundbestand des christlichen Denkens. Und hier müssen wir Klarheit haben, was wir wollen und was wir denken. Das Reden von Jesus wäre ein Unfug, weil wir gar nicht so von ihm reden dürften. Dann wäre das Beten zu Jesus, wie wir es im Anfang unseres Gottesdienstes getan haben, das Anrufen des Namens Jesu, ein Unfug und ein unverantwortlicher Leichtsinn, eine Irreführung der Menschen, der man mit aller Gewalt widerstehen müsste. Dann gäbe es nur eine Verehrung Gottes und der Name Jesu gehöre gestrichen, wenn Gott ihn nicht von den Toten auferweckt hat. Dass er ein edler und werter Mensch war, das ist noch lang kein Grund, an Jesus Christus als Herrn und Heiland zu glauben, wenn er nicht von den Toten auferstanden wäre. Viertens, dann ist der Tod noch nicht überwunden, den er nicht auferweckt hatte, wenn doch die Toten nicht auferstehen. Der Tod ist das große Rätsel unseres Lebens und wir müssen uns der Todesfrage stellen. Der moderne Mensch weicht der Todesfrage aus. Wir haben gestern im Gottesdienst einiges davon schon gesprochen. Der moderne Mensch redet sich ein, das wäre ein Schlummern. Das kommt ja nur davon her, dass wir nicht mehr beim Sterben dabei sind. Vielleicht haben Sie einmal ein schweres Sterben erlebt, dann vergeht's vom Schlummern zu reden. Dann ist der Tod noch in Macht und wir müssen uns überlegen, was ist denn dann unser Leben? Ich habe vor einiger Zeit ein Interview gelesen in einer Wochenzeitschrift, da stand drin von einem ungläubigen Menschen und das gefällt mir, wenn Leute grundehrlich sind. Da sagte jemand, ich halte nichts von dem Glauben, der Tod ist eine biologische Katastrophe, kein Eingang in ein sogenanntes Paradies, es geht in die Grube. Dann müssen wir realistisch sein und dürfen nicht an Gräbern hinstehen und schöne Lieder singen. Dann müssen wir realistisch sein und sagen, der Tod in seiner ganzen Grausamkeit besteht. Aber es gibt keinen Anlass, irgendwelche Hoffnungen zu haben. Dann ist der Tod gültig wie eh und je. Denn das wäre unverantwortlich, den Tod unrealistisch zu verklären mit frommen Phrasen. Dann ist der Tod in seiner grausamen Schrecklichkeit da. Ich habe mich im nächsten Gemeindebrief, der am nächsten Sonntag auch verteilt werden wird, habe ich ein paar Gedanken geschrieben, die mich immer wieder bewegen in Gesprächen, auch mit jungen Menschen, wie heute der moderne Mensch ja von der Evolution her denkt und immer meint, das Leben sei ein Zufall. Das ist alles aus Zufall entstanden. Das ist mir ein ganz großer Glaube, wie das die Leute glauben können, das ist noch größer als der christliche Glaube. Solchen Zufall glaube, dass der Sechser im Toto leichter zu glauben, als der Zufall, dass diese herrliche Welt aus Zufall entstanden ist. Mein Leben aus Zufall, aus einem toten Stoff, aus der toten Materie. Aber da müssen dann die Leute sich doch einmal fragen, was ist das dann, wo die Welt so wunderbar geworden ist? Nur der Tod. Es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben. Danach aber das Gericht, sagt die Bibel. Die große Frage in den modernen Menschen, wo er klug und weise dran werden kann und tiefer eindringt in die Geheimnisse des Lebens, wenn der Tod solche Macht hat über uns, was ist dann mit dieser Schöpfung los? Die biblische Antwort ist klar, das ist die Gerichtshand Gottes, die auf uns lastet. Manche denken, warum ich immer so streng und so ernst vom Tod rede, weil der Tod so streng ist und so ernst. Nur in Jesus brauche ich den Tod nicht mehr zu fürchten. Wer an Jesus glaubt, der wird nicht sterben und den Tod nicht schmecken, sondern wird durch dieses Tor hindurchgehen zum Leben. Und nur dort gilt es. Nur für gläubige Menschen hat der Tod seine Schrecken verloren. Für die, die in der Auferstehung Jesu gewisse Hoffnung haben. Fünftens, dann gibt es keine Erlösung, sagt Paulus. Ist Christus nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Dann ist auch alles Reden von der Vergebung Jesu unsinnig. Wir machen das heute ja. Auf der einen Seite gibt es unter evangelischen Christen eine weitgehende Verunsicherung, ob man die Auferstehung Jesu Christi wörtlich nehmen soll. Ja, sagen Sie, wie sollen Sie sie unwörtlich nehmen, sinnbildlich? Das müsste mir zuerst noch einer erklären, was er dann wirklich drunter versteht. Aber das geht ja gar nicht. Und auf der anderen Seite reden wir unerschrocken von der Vergebung der Sünden. Das berührt das ja nicht. Paulus sagt, das berührt beides. Wie soll es denn eine Vergebung der Sünden geben? Da kommen so leicht so halbgläubige oder ungläubige Menschen und sagen, ja, das ist ja selbstverständlich. Sag ich, wie? Wie soll es überhaupt Vergebung geben? Wer kann ihnen ihre Schuld wegnehmen? Wer kann denn für vergangene Dinge reden, die längst passiert sind? Die kann ihnen doch niemand vergeben. Was ich an meinem Vater gesündigt habe, der schon längst bestattet ist, wer will mir das vergeben? Wer will ihnen Dinge vergeben, die in ihrer Jugend geschehen sind? Sagen Sie, wie soll denn das außer Kraft gesetzt werden? Und das Große unseres christlichen Glaubens ist doch, dass die Schuld auf Jesus von Gott gelegt wurde und er hat sie ins Grab hinuntergenommen und an seiner Auferstehung hat er sie nicht mehr bei sich, sie ist hinweggetan. Er hat sie mit hinuntergenommen in sein Sterben hinein und wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann lebt er ja noch in eurer Sünde. Dann war das bloß ein frommer Betrug, eine Einbildung, das euch suggeriert wurde unter der Predigt, als ob es Vergebung der Sünden gäbe, aber die alten Dinge verfolgen ja euch. Sechstens, dann gibt es auch kein neues Leben. So seid ihr noch in euren Sünden. Dann wäre ja alles Reden von einer Wiedergeburt Unsinn. Wenn Jesus Christus nicht von den Toten auferstanden ist, glaubt ihr dann, dass es heute ein neues Leben gäbe? Wie behauptet ihr denn das immer in euren Gesprächen, dass ein Mensch durch Christus eine neue Kreatur, eine neue Existenz werde? Wie ist denn das mit unseren Gegebenheiten? Bleibt der Mensch nicht so notvoll, wie er immer war? Und wir können deinen Leuten nur den Trost geben und sagen, ihr bleibt ja sowieso, wie ihr seid, es gibt keine Änderung. Ein Mensch muss mit seinen miesen Seiten leben und er muss auch mit seinen ganzen schrecklichen Veranlagungen leben. Ein Alkoholiker bleibt Alkoholiker und ein wüster Mensch bleibt wüst. Und alle Erziehung ist sowieso umsonst. Und vor allem Christus kann einen Menschen auch nicht wandeln. Das ist nicht wahr. Auch wenn Christus kommt, das gibt nur ein bisschen fromme Verbrämung, aber im Innern hat sich nichts gewandelt. Und da stehen wir vor dem Wunder, dass es viele Menschen gibt, die es uns bezeugen, wie sie durch den Glauben an den auferstandenen Herrn Jesus Christus, neue Schöpfungen geworden sind, im Innersten verwandelte Menschen. Soll ich sie jetzt alle erwähnen? Und sind nicht genügend hier, die es unter uns sagen, wie ihr Leben sich völlig verändert hat durch Christus, seit sie im Geist wandeln und nicht mehr nach ihrer alten natürlichen Gewohnheit, wie sie die Kraft des Geistes Jesu in ihrem Leben verspüren? Und wie wunderbar haben wir es an anderen Menschen oft schon beobachtet, dass Jesus Ketten lösen kann, wie er die Macht der Finsternis durchbricht. Ich weiß, dass viele von Ihnen jetzt auch leiden, weil sie manche Dinge noch haben, die sie belasten. Oder um Menschen kämpfen und ringen, die ihnen lieb und wert sind. Und da wollten sie, dass die Siegeskraft Jesu durchbrechen kann. Und da dürfen wir dieses Wunder erwarten, dass Menschen aus der Finsternis zum Licht durchbrechen. Es gibt dieses neue Leben. Jesus ist gekommen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Der den Tod zerbrochen hat, gibt heute neues Leben. Das hängt zusammen, das eine nicht ohne das andere. Wenn er das eine auflöst, fällt das andere aber auch hin. Siebtens und letztens, dann wäre unser Leben sinnlos. Paulus hat im Vers 19 eine ganz nüchterne Zusammenfassung gegeben. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die elendesten unter allen Menschen. Damit widerspricht Paulus einigen unter uns, die der Meinung sind und sagen, nun, auch wenn das alles nicht so ist, dann war es wenigstens ein sehr interessantes Leben, das ich geführt habe. Oder es hat ja einem guten Zweck gedient. Paulus würde uns auslachen. Er ist viel zu arg Realisten, würde sagen, dann wären wir die elendesten, dann wären wir die betrogensten und die irregeführtesten Menschen. Wir Christen würden etwas tun, und jetzt will ich es konkret sagen, dann wäre selbst ein solcher Dienst, wie es unsere Schwestern tun, Dummheit. Was soll denn das Ganze in der Nächstenliebe sich verzehren? Die Welt ist ja sowieso nur aus Evolution geworden. Die Stärksten haben immer überlebt. Was pflegt ihr die Schwachen? Lasst doch die Starken siegen. Und die Starken werden immer stärker werden. Und das ist die Fortsetzung der Welt, die gute Weltentstehung. Das ist ja das Glaubensdogma der Evolution. Paulus sagt, ihr müsst euch diesem Gedanken stellen. Es ist dann sinnlos, eine Liebe zu leben und sich im Dienst zu verzehren, wenn da alles nichts dahinter ist, für das wir leben und die Kraft, in der wir uns einsetzen. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten und der Erste geworden von denen, die da schlafen. Ich bin gestern an einer Wiese vorübergekommen, da haben die Krokusse geblüht und dann habe ich gedacht, jetzt ist der Frühling doch wirklich bald da. Wenn man den Schnee daneben angesehen hat, das war auf der Ulmer Alb, wo ich einen Dienst hatte, dann hätte ich gemeint, es kommt bald Weihnachten. So viel Schnee hat es kaum vor Weihnachten gehabt. Aber wenn ich die Krokusse ansehe, dann weiß ich, der Frühling muss kommen, das sind die ersten Vorboten. Die Auferstehung Jesu ist der Vorbote der Auferstehung der Toten aller Menschen. Das ist der Anfang, darum ist er der Erste derer, die entschlafen sind. Und wir leben heute im Glauben an diese Auferstehung von den Toten. Und lassen Sie mich zum Schluss nur noch ein paar Zeugnisse des Apostel Paulus lesen, wo er dann sagt, was das für ihn bedeutet. Nun lebe nicht mehr ich, sagt er im Galaterbrief, sondern Christus lebt in mir. Heute ist diese Auferstehung von den Toten ja in meinem Leben schon Realität. Was ich lebe im Fleische, in diesem irdischen Leben, das lebe ich im Glauben des Sohnes Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich hat dargegeben. Oder in Römer 6 sagt er, wir sind in seinen Tod getauft, wir sind mit Jesus begraben, damit wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt worden ist, auch wir nun in einem neuen Leben wandeln sollen. Weil er auferweckt ist, können wir hoffen. Oder in Kolosser 2 sagt Paulus, Christus hat euch mit ihm lebendig gemacht, die ihr tot wart in euren Sünden. Jetzt könnt ihr die Kraft der Auferstehung Jesu erfahren. Und er hat sein ganzes Lebensziel darin zusammengefasst, dass er immer mehr von der Auferstehungskraft Jesu heute schon erfahren will. Er ist auferstanden. Und Sie können in der Kraft der Auferstehung Jesu auch alle Widrigkeiten unter die Füße bekommen, der unseren nichtigen Leib verklären wird, nach der Kraft, mit der er alle Dinge unterwerfen wird. Nun aber ist Christus von den Toten auferstanden. Wie reich sind wir? Amen.